Morgen kommt der Weihnachtsmann, morgen kommt der Weihnachtsmann.
Wir sind doch schon bei den Ereignissen nach Weihnachten.
Sieh mal dort, da ist noch ein Stern. Ist das der Stern der Weisen?
Na, vielleicht. Auf jeden Fall passt der gut zur Fortsetzung unserer Serie.
Wieso?
Weißt du noch, die Weisen waren dem Stern gefolgt und hatten Herodes gefragt, ob er wüsste, wo der neue König geboren wäre.
Ja, in Bethlehem.
Genau, dort sind die Könige hingezogen und anschließend sollten sie zu Herodes kommen und ihm davon erzählen.
Wollte er auch hingehen und dem Kind etwas schenken?
Nein, er hatte ganz böse Absichten. Komm, wir machen wieder eine Reise und beobachten Herodes in seinem Palast. Mach die Augen zu, es geht los.
Und ist jemand zu sehen?
Nein, Majestät, es ist niemand gekommen und ist auch niemand zu sehen.
Sie haben mich betrogen, Sie haben mich betrogen, Sie haben... Bleib hier, habe ich dir erlaubt, dich von mir zu entfernen. Hol Papier und Feder und komm sofort wieder hierher, aber schnell. Mich betrügen zu wollen, das könnte denen zu passen, den Juden ihren König retten wollen. Ich bin König im Lande und das werde ich auch bleiben. Wir werden ja sehen. Schreib. Befehl an Claudius Apuleius, Hauptmann zu Jerusalem. Nimm deine fähigsten Männer und zieh sofort nach Bethlehem und suche den angeblichen neuen König der Juden, Herodes Antipas,
Herrscher über Galiläa und...
Halt, warte! Keiner kennt die Eltern und Kinder sehen alle gleich aus. Nimm ein neues Blatt. Und schreib, Befehl an Claudius Apuleius, Hauptmann zu Jerusalem. Nimm deine fähigsten Männer und zieh sofort nach Bethlehem. Treib dort alle Mütter mit Kindern zusammen und vernichte alle männlichen Neugeborenen. Herodes Antipas,
Herrscher über Galiläa und...
Schweig, ich muss nachdenken. Es ist jetzt 19 Tage her, seit die drei weißen Männer hier waren. Das Kind war schon geboren, sie hatten seinen Stern gesehen. Ach ja, wer sagt mir eigentlich, dass sie noch in Bethlehem sind? Sie könnten sich auch versteckt haben. Nimm ein neues Blatt. Schreib. Befehl an Claudius Apuleius, Hauptmann zu Jerusalem. Nimm deine fähigsten Männer und zieh sofort hinab nach Bethlehem. Gehe in alle Häuser und töte alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren. Suche auch die ganze Umgebung ab. Verschone keinen, egal ob arm oder reich, Jude oder fremd. Töte sie alle. Dies befiehlt heute Herodes Antipas, Herrscher über Galiläa und Perea.
Alle Knaben.
Sei still, schreib und bring den Brief zum schnellsten Boten.
Jawohl, Majestät.
Wir werden ja sehen, wer König im Lande ist.
Das ist ja ein böser Mann. Haben die denn das wirklich getan?
Ja, auch wenn es den Soldaten vielleicht nicht gefallen hat. Sie mussten den Befehl von Herodes ausführen.
Das ist ja traurig.
Ja, in allen Häusern wurde geweint und getraut. Die Menschen hassen Herodes dafür, aber sie waren machtlos. Die Leute können nur auf die Gerechtigkeit Gottes hoffen.
Haben die denn Jesus wirklich umgebracht?
Nein, weißt noch, Maria und Josef waren mit Jesus im Tempel und wollten zurück nach Hause. Komm, wir begleiten sie ein Stück.
Oh Josef, mir tun die Füße weh. Lass uns ein wenig rasten.
Maria, sieh, dort vorne ist ein schattiger Platz.
Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, dass du zurückkommen kannst. Herodes will nämlich stattdessen tun, das Kind zu töten.
Maria, wach auf, wir müssen von hier fort.
Aber was ist denn los?
Maria, wir müssen fliehen, steh auf.
Aber wieso denn? Was ist los?
Herodes trachtet nach unserem Kind, nach dem Leben. Ein Engel hatte es mir gerade im Traum gesagt.
Aber wo sollen wir denn hingehen?
In Ägypten sind wir in Sicherheit, hat der Engel gesagt.
So eine lange Reise? Naja, aber Gott wird schon wissen, was für das Kind gut ist. Und er wird uns recht leiten.
Ja, komm, wir gehen los.
Das ist ja toll, dass Herodes das Kind nicht gefunden hat.
Du hast recht, Gott sorgt für seine Leute. Er wollte, dass das Kind erwachsen wird.
Dann geht die Geschichte also noch weiter?
Ja, die Geschichte mit Jesus geht immer weiter, bis heute und in alle Ewigkeit.
Noch viel, viel, viel länger als gute Zeiten, schlechte Zeiten?
Genau, komm mit, ich habe ein tolles Buch. Da sind noch mehr Geschichten von Jesus drin. Die Bibel berichtet von dem Leben und den Taten Jesu. Und sie erzählt auch, dass Jesus uns Menschen Frieden bringt, dass er uns bewahrt und dass er unsere Sünden aus sich nimmt. Dadurch können wir später in der Ewigkeit bei Gott leben. Durch Jesus werden wir frei. Jeder, der an Jesus glaubt, kann das erleben.
Toll!
Groß ist der Herr, wir bieten ihn an, wir bieten ihn an. Groß ist der Herr. ist der Herr, ihm gebührt alles Lob. Groß ist der Herr, wir bitten ihn an, groß ist der Herr, groß ist der
Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und in der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von zwei Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von dem Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Ein Geschrei ist in Rama zu hören. Lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes, dessen Sohn Archelaus, regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Er sollte Nazarener genannt werden.
So, morgen kommt der Weihnachtsmann, haben wir jetzt zum letzten Mal gehört. Ich habe noch ein paar hier. Über den Kerl haben wir uns ja jetzt schon eine Weile unterhalten. Oh, der ist ja kaputt, der hier, den nehmen wir nicht. Seht ihr, der lässt einen immer im Stich, wenn es drauf ankommt. Wir haben lange darüber diskutiert, ob der wirklich was taugt und ob man uns hier nicht versucht, eine Version von der Weihnachtsgeschichte zu verkaufen, die das wahre Geschehen eigentlich überdeckt. Wir haben so manches rausgefunden über den Kerl, dass er hohl ist zum Beispiel, dass er dem Druck nicht standhält. Ja, haben wir letztes Mal getestet. Dass so unter Umständen die Schokoladenteile durch die ganze Gegend fliegen können, haben wir auch ausprobiert. Genau. Das ist ja so eine Sache mit dem Weihnachtsmann. Also im Internet, wo man ja bekanntlich alles findet, da gibt es so ein anonymes Dokument, das da rumgeistert mit dem Titel: Gibt es den Weihnachtsmann überhaupt? Und da gibt es ganz schwerwiegende Argumente gegen die Existenz von dem Kerl. Da wird dann zum Beispiel vorausgerechnet, dass wenn der am Weihnachtstag tatsächlich ungefähr 91,8 Millionen christliche Haushalte besuchen müsste, dann müsste er ja pro Sekunde 822,6 Familien beschenken. Das heißt, er hat pro Familie eine tausendstel Sekunde Zeit und muss dabei eine Gesamtentfernung von 120 Millionen Kilometer zurücklegen. Das geht nur, wenn sein Schlitten mit über 1000 Kilometer pro Sekunde durch die Luft fliegt, also mit 3000-facher Schallgeschwindigkeit. Und wenn man dann noch annimmt, dass aus diesen Schlitten für jedes Kind ein Geschenk von ungefähr einem Kilo liegt, dann hat der Schlitten eine Last von 326.400 Tonnen zu tragen. Und selbst unter der optimistischsten Annahme braucht man, um dieses Gewicht zu ziehen, 214.200 Rentiere. Das Problem ist nur, dass bei dieser Geschwindigkeit und so einem riesen und schweren Konvoi gibt es so einen brutal starken Luftwiderstand, der sich anstaut. Das ist ähnlich wie eine Raumkapsel, die wieder zurückkommt aus dem Weltraum. Und eigentlich ist die logische Folge nur, dass innerhalb von 5000stel Sekunden dieses ganze Schlittengespann also verglüht. Der Weihnachtsmann selber, sollte er das überleben, muss beim Anfahren Kräfte aushalten, die dem 17.500-fachen der Erdbeschleunigung entsprechen. Das heißt, er würde praktisch auf seinem Sitz zerquetscht werden. Und die Schlussfolgerung des Artikels ist, wenn es den Weihnachtsmann jemals gab und er Geschenke ausgeliefert hat, dann gibt es ihn jetzt nicht mehr. Der hier hat Weihnachten offensichtlich überlebt. Das ist ja schon mal eine Leistung, vor allem bei dem Pastor hier, ja? Aber ich dachte, wir müssen schon nochmal sehen, also Weihnachten ist ja alles schön und einfach, ne? Also ich meine, in der Vorweihnachtszeit, wo eh alle auf Einkaufen eingestellt sind, im Laden zu glitzern und zu glänzen, das ist nicht besonders schwierig. Am romantischen Weihnachtsabend, so bei guter Weihnachtsstimmung, so als genüsslichen Nachtisch zu dienen, ist auch nicht besonders schwierig. Aber was passiert eigentlich, wenn es schwierig wird? Ich meine, wie geht der Kerl damit um, wenn es mal richtig so hart auf hart kommt, beziehungsweise wenn es richtig heiß wird? Ich dachte, das testen wir einfach mal miteinander heute. Wir machen heute einen Langzeitversuch. Das heißt, ich habe da mal was vorbereitet, ja? Wir heizen dem einfach mal ein bisschen ein, ja? Und schauen mal, was passiert. Ja? So. In der Zwischenzeit schauen wir auf die wahre Weihnachtsgeschichte. Die ist ja viel wichtiger und viel interessanter. Der letzte Teil heißt Morgenländische Nächte. Einfach so, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die Weihnachtsgeschichte endet ja nicht am Weihnachtsabend. Das haben wir heute auch wieder festgestellt. Die geht ja noch ein ganzes Stück über diesen zentralen Moment, wo Jesus geboren wird, hinaus. Und die Weihnachtsgeschichte, wie sie in der Bibel beendet wird, die beginnt und die endet mit Engelserscheinungen, mit Träumen, einfach mit der Tatsache, dass Gott redet. Das bildet so den Rahmen um die ganze Weihnachtsgeschichte herum. Und tatsächlich auch wieder hier im letzten Moment der Weihnachtsgeschichte lesen wir dann davon, wie ein Engel nachts dem Josef erscheint und ihm Anweisungen erteilt. Und es ist wichtig, hier nochmal innezuhalten und hier nochmal reinzuschauen, was da passiert und nochmal zu begreifen, wie Gott auch diese Weihnachtsgeschichte, auch wenn wir gerade festgestellt haben, die geht immer weiter und wie, fast wie gute Zeiten, schlechte Zeiten geht es nie zu Ende. Ja, die Weihnachtsgeschichte geht sogar noch länger. Aber wie Gott diesen einen Abschnitt, wie er den zu Ende bringt, das ist wichtig, das nochmal anzuschauen. Ich meine, eigentlich hätte es ja Weihnachten gereicht, oder? Naja. Das fängt ja schon mal gut an. Ne? Eigentlich hatten wir doch schon alles, was wir brauchen. Wir haben die Engel singen gehört, die Hirten auf dem Feld haben das Kind gesehen, dann kamen die Weisen und haben Geschenke gehabt. Und es war wunderschön und romantisch. Und es fehlt eigentlich nur noch Stille Nacht, Heilige Nacht auf Geigen im Hintergrund. Dann wäre das Ganze perfekt. Eigentlich hätte Gott doch hier einen Punkt machen können an dieser Stelle. Viele stellen sich das tatsächlich so vor, dass Gott solche Punkte macht. Viele haben so ein Bild von Gott, dass Gott einer ist, der so Sachen ins Rollen bringt und die sich dann die ganze Sache irgendwie sich selber überlässt. Mal schauen, was dann passiert, so ähnlich wie ich das gerade mit dem Weihnachtsmann mache hier. Das ist ein klassisches Bild von Gott ist der Uhrmacher Gott, der die Welt geschaffen hat wie so ein großes, sehr kompliziertes Uhrwerk, wo alles ineinander greift und so irgendwie miteinander tickt. Und als Gott es geschaffen hat und die Uhr aufzieht, ist es auch alles wunderbar und gut. Das sagt er ja in der Schöpfungsgeschichte schon immer, ne? Es ist gut, was er geschaffen hat. Aber dann stellen sich viele diesen Gott so vor, als wenn er sich dann zurücklehnen würde und das Ganze einfach mal so ticken lässt. Und sollte er später irgendwann mal zurückkommen und feststellen, die Uhr, die geht jetzt falsch oder die läuft vielleicht gar nicht mehr, dann ärgert er sich drüber. Vielleicht wirft er sie dann in den Mülleimer oder was auch immer oder erfindet was Neues oder sonst was. Aber in der Zwischenzeit bleibt das Ganze sich selbst überlassen. Dumm gelaufen, wenn nichts Gutes draus wird. So ähnlich stellen sich manche auch Gottes Beziehung mit ihrem eigenen Leben vor. Ich meine, dass es da diesen einen großartigen Moment gibt, wo ich Jesus begegnen kann, wo er mir neues Leben schenkt. Wo er alles neu macht, all die Schuld, die ich auf mich geladen habe, wegnimmt und mir jetzt was ganz Neues gibt, das ist uns allen klar. Aber was kommt eigentlich dann? naja, dann musst du dich halt irgendwie durchwursteln bis zum Himmel, ne? Ja, möglichst heilig leben, ja, keine Fehler mehr machen und schauen, dass es am Schluss noch alles stimmt. Und wo ist Gott in der Sache? Ja, das wissen wir auch nicht so genau. Eine der wichtigen Feststellungen dieser Weihnachtsgeschichte ist, dass Gott nicht einfach nur alles ins Rollen bringt und dann laufen lässt, sondern Gott bringt zu Ende, was er angefangen hat. Gott hat nicht bloß so eine Blitzidee und fängt dann was an, sondern Gott begleitet diese Sache von Anfang bis zum Ende. Hier mit dabei, mit Josef und Maria unterwegs, eigentlich charakteristisch für die ganze Geschichte. Eigentlich ist ja das Ganze, was hier passiert, Gott, der daran arbeitet, dass Dinge, die mal angefangen haben, schon ganz früh angefangen haben, in der Geschichte der Menschheit angefangen haben mit Sünde, dort im Garten, dass die jetzt ein Ende finden, dass es eine Lösung gibt. Gott bringt grundsätzlich zu Ende, was er angefangen hat. Und es ist so gut, wenn ich das auf mein Leben beziehen kann. Denn das heißt ja, ich kann mich auf Gott verlassen. Wenn Gott in meinem Leben was angefangen hat, dann war das nicht bloß so eine Sache, die ihm jetzt gerade halt wichtig war und naja gut, dann vergisst er das wieder, dann wendet er sich jemand anders zu. Sondern wenn Gott was anfängt, dann macht er es auch fertig. Gott bleibt bei mir. Gott lässt mich nicht irgendwie fallen und sagt, jetzt guck, was du draus machst. Sondern Gott ist dabei bis zum Ende der Geschichte. Das soll mich Weihnachten wieder neu dran erinnern. Gott bringt zu Ende, was er begonnen hat, auch bei mir. Dabei sollte das Ganze ja überhaupt nicht überraschend sein. Denn wenn ihr diesen Text genau zugehört und mitgelesen habt, dann muss euch aufgefallen sein, dass Gott das Ganze ja lange vorher schon alles erklärt hat. Mein Matthäus ist ein Meister darin, solche Sachen zu zeigen, aber allein in diesen 10 Versen, die wir heute gelesen haben, steht 3-mal drin, das passierte, damit erfüllt wurde, was Gott bereits gesagt hatte. Und wir greifen zurück auf Jahrhunderte von Gottes Reden, wo Gott schon erklärt hatte, ich werde das mal so machen. Eigentlich sollte niemand mehr überrascht sein von dieser ganzen Geschichte. Und trotzdem kommt es immer wieder neu als Überraschung. Warum eigentlich? Gott handelt so, wie er es angekündigt hat. Das ist eigentlich eine ganz banale Feststellung. Und trotzdem sind auch wir immer wieder überrascht von dem, was Gott tut. Dabei müssten wir es doch eigentlich wissen. Vielleicht ist auch das was ich lernen sollte aus der Weihnachtsgeschichte. Zu begreifen, ich kann Gott bei seinem Wort nehmen. Ja, bei seinem Wort. Da fängt's an. Ich kann Gott vertrauen in dem, was er zugesagt hat. Und das heißt, ich muss mich ja fragen, ja, was hat er denn zugesagt? Wir haben gestern Abend Bibelquiz gespielt. Das war ganz interessant. Manchmal auch sehr ernüchternd, wenn man feststellen konnte, was man alles nicht weiß aus der Bibel. Ja? Wer weiß, was da alles drinsteckt, was Gott mir zusagt, was Gott schon geredet hat, was Gott schon erklärt hat, was mich eigentlich nicht mehr überraschen sollte. Aber ich habe es einfach überlesen, vielleicht doch gar nicht gelesen, vielleicht gar nie wahrgenommen, vielleicht schon wieder vergessen. Und dann bin ich plötzlich wahnsinnig überrascht, dass Gott so handelt. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, vielleicht hätte ich damit rechnen sollen. Vielleicht steckt da auch ein Stück mit drin, dass wir gerne auch die Tendenz haben, Gottes Wort in sehr ausgewählten Abschnitten zu lesen. Wir lesen das, was uns gut gefällt, was uns gut reinpasst in unser Modell, wie wir Gott gern hätten. Und da gibt es andere Stellen, die sind uns zu schwierig, die lassen wir eher weg. Und nachher sagen wir sind überrascht von dem, was Gott tut. Vielleicht stand es ja in den anderen Stellen drin, die wir weggelassen haben. So ein bisschen lässt sich das auch beobachten. Wir werden nachher Gelegenheit haben, die noch, wo es noch nicht gemacht haben, so ein Jahreslos zu ziehen. Das ist eine gute Sache und man kann Gott wirklich Gelegenheit geben, dadurch zu reden. Aber natürlich muss uns auch klar sein, auch der Stapel an Kärtchen, die ich da mitgebracht habe, das sind natürlich eine Auswahl. Und wenn du nachher einen guten Vers ziehst, solltest du schon nicht überrascht sein, dass sind nur gute Verse drin. Ja? Also die Grundidee ist, dass sind nur ermutigende Verse drin in dem ganzen Paket. Es ist ja gut, dass es so viele davon gibt. Aber wir sollten uns vorsichtig sein, nicht immer bloß so eine Auswahl zu treffen. Gott beim Wort nehmen heißt auch zu wissen, was er denn sagt. Und vielleicht ist es wieder neu eine Herausforderung, mal wieder nachzugraben, mal wieder zu suchen, was sagt Gott mir denn zu? Und dann in der ganzen Fülle dessen, was er sagt, ihn beim Wort zu nehmen. Das enthebt uns auch der Gefahr, die so oft da ist, dass wir das nur ein sehr verzerrtes Bild von Gott haben. Weil dieses Bild, das wir von Gott gewinnen, eben nur aus Teilen seines Wortes kommt. Lasst uns wieder neu schauen, was Gott mit uns vorhat alles zusammen miteinander. Gott handelt so, wie er es angekündigt hat. Das ist gewiss. Und dann haben wir jetzt also den Josef, der mittendrin ist in der Erfüllung von Gottes Ankündigung. Der Engel kommt nachts, das muss ja beeindruckend sein. Man, das ist ja nicht das erste Mal, was der Josef in der kurzen Zeit hier an Engeln gesehen hat. Das ist schon beeindruckend. Langsam sollte er sich eigentlich dran gewöhnt haben. Aber nein, das kann man sich einfach nicht. An Gottes Reden, wenn es so gewaltig kommt, das ist eben immer wieder was neu Aufregendes, was neu Begeisterndes. Der Engel kommt und redet zu Josef. Das ist ja gut, dass Gott zeigt, ich kümmere mich immer noch drum. Josef, bring dich in Sicherheit. Danke, Herr, dass du konkret redest und mir sagst, was ich tun soll. Allerdings hört es dann mit konkret auch schon gleich wieder auf. Denn da heißt es dann, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Und das ist genau da, wo der Text schwierig wird. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu schwammig, die ganze Geschichte. Ich meine, wo in Ägypten soll ich überhaupt hingehen? Was soll ich da machen? Mit wie viel Zeit muss ich denn rechnen? Reicht es, wenn ich mir bei der Ankunft halt mal so für eine Übernachtung ein Hotelzimmer nehme? Oder sollte ich mir vielleicht nach einer Wohnung und einem Arbeitsplatz umschauen, Herr? Wie dachtest du dir denn das Ganze? Wie soll ich das finanzieren? Und überhaupt, ich kann die Sprache nicht und alles. Herr, das ist mir völlig unklar, was du hier vorhast. Kannst du nicht ein bisschen genauer werden? Ja, Gott bringt zu Ende, was er begonnen hat. Gott handelt so, wie er es angekündigt hat, aber da bleiben manchmal immer noch ziemlich viele Lücken in diesem Ganzen. Und es ist da, wo unser Glaube wirklich herausgefordert ist. Meistens sind die Dinge, wo Gott ganz konkret handelt und sagt, so, die nächsten 5 Schritte, sage ich dir jetzt mal, das ist kein Problem für uns. Nur macht es Gott so selten. Wenn überhaupt, dann zeigt uns Gott meistens nur den nächsten einen Schritt. Und uns ist schon klar, dass da noch viele weitere Folgen auf dem Weg hin zu dem Ziel, das er für uns hat. Nur bleiben die irgendwo immer noch verborgen und im Dunkeln. Und es kostet sehr viel Vertrauen, aufs Geradewohl mal loszulaufen. Damit sind wir wieder mitten in der Weihnachtsgeschichte. Mittendrin in dieser Geschichte, wo Gott immer den großen Plan im Auge hat, aber so viele Menschen, angefangen von Josef, Maria, Zacharias, Elisabeth, den Hirten, den Weisen, alle von ihnen haben immer nur so einen kleinen Teilausschnitt von dem, was Gott ihnen zeigt. Und sie müssen im Vertrauen darauf handeln, dass Gott den großen Plan schon im Auge hat. Damit sind wir eigentlich überhaupt in der großen, weiten Geschichte der Bibel. Denn so handelt Gott ständig. Denkt an den Abraham. Gott sagt, verlass dein Land und deine Familie und alles und geh. Ja, wohin denn? Ja, in das Land, das ich dir dann zeigen wird. Ja? Also ich habe das seit meiner Bibelschulzeit immer so eindrücklich, weil einer meiner Lehrer uns das mal wirklich das mit uns durchgekaut hat, wo er sagt, jetzt stell dir vor, du wärst der Pastor vom Abraham. Und er kommt und sagt, du, wir ziehen übrigens weg. Gott hat uns gesagt, wir sollen gehen. Ja, okay, gut, wo zieht er denn hin und wie geht's? Und habt ihr schon eine Gemeinde dort gefunden und überhaupt? Ja, das wissen wir alles noch nicht, das hat er noch nicht so genau gesagt. Ich glaube auch, dass ich dann als Seelsorger dem Abraham raten würde, vielleicht vorher das Ganze noch mal ein bisschen konkreter zu machen. Ja, überlegen, ja, die Kinder sind in der Schule und alles, ja, das, der Arbeitsplatz, die Freunde, alles, das wirft man doch nicht so einfach weg. Abraham, bist du sicher, dass du überhaupt den ersten Schritt richtig gehört hast? Josef, bist du sicher, dass du den ersten Schritt richtig gehört hast? Bist du dir sicher, dass du den nächsten Schritt richtig gehört hast? Wie schnell ziehen wir das alles in Zweifel, weil wir bloß einen Schritt kennen? Und genau da sind wir herausgefordert, neu zu begreifen und neu zu vertrauen. Gott bringt zu Ende, was er angefangen hat. Gott handelt, wie er es angekündigt hat. Und Gott löst dann den Rest auf seine Weise. Das muss ich einfach ihm überlassen. Er wird es schon zu Ende bringen. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, dass ausgerechnet in die Richtung, in die Gott mich jetzt schicken will, dass da noch was Gutes, Weiteres kommen soll. Das ist doch eine Sackgasse, Herr. Das ist der falsche Weg. Schau, für mich ist das so offensichtlich, wie es weitergehen soll. Aber dass du mich jetzt dorthin schickst, wie soll denn das funktionieren, Herr? Nach Ägypten? Gott löst den Rest auf seine Weise. Und das heißt, ich muss neu lernen, gerade da auf Gott zu vertrauen, wo ich sein Handeln nicht wahrnehme. Das ist das Entscheidende. Da, wo ich schon sehe, was Gott tut, ist es immer einfach. Aber das ist das, was Jesus immer wieder betont, dass Glauben eben über das Sehen hinausgeht. Und gerade da, wo ich noch nicht sehe, wie Gott das lösen soll, da ist mein Glaube gefragt. Da muss ich lernen zu vertrauen und zu sagen, wenn der Herr mir einen Schritt zeigt, dann gehe ich dem in dem sicheren Wissen, er hat dann schon die weiteren Schritte. Wenn ich dann dort angekommen bin, sagt er sicher, wie es weitergeht. Das kann herausfordernd sein. Manchmal warten. Der Text sagt uns ja gar nicht, wie lange die dann in Ägypten waren. Weiß ich nicht, waren es Wochen? Waren es Monate? Keine Ahnung. Die saßen dann erstmal da in einem fremden Land und dann irgendwann heißt, jetzt sagt Gott, jetzt könnt ihr wieder heimgehen. Das muss ganz schön schwierig gewesen sein in der Zwischenzeit. Sie hat sich so manchmal gefragt, haben wir einen Fehler gemacht? Was tun wir eigentlich hier? Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Schau, erst schickt er seinen Sohn und dann schiebt er ihn ab. Und jetzt ist Funkstille. Aber im Warten und in dem Wissen, Gott macht's weiter, kommen sie zum Ziel. Und irgendwann kommt Gott und macht den nächsten Schritt. Und dann zeigt sich wieder, das erfüllt sich, was Gott schon längst vorausgesagt hatte. Ja, tatsächlich, jetzt fügen sich die Puzzleteile zusammen. Jetzt wird richtig draus. Keiner hätte es geglaubt vorher. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich weiß auch nicht, was der nächste Schritt ist, den Gott mit dir vorhat. Ich weiß nicht, was Gott bei dir angefangen hat bei dir. Und was er dir vielleicht auch schon vor Augen gemalt hat, das Ziel, das er hat mit dir. Und manchmal ist sicher der nächste Schritt noch sehr dunkel. Aber ich möchte, dass du das mitnimmst. Raus aus dieser Weihnachtsgeschichte, rein in dein Leben, dahin, wo das bis heute noch genauso gilt. Gott bringt immer zu Ende, was er angefangen hat. Gott handelt so, wie er es angekündigt hat. Nimm ihn beim Wort. Und Gott löst dann den Rest auf seine Weise. Wenn ich das nicht kann, kein Problem. Damit sind wir mitten in der Jahreslosung für 2012. Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn ich es nicht kann, ist kein Problem. Er löst den Rest auf seine Weise. Ich vertraue ihm einfach, Schritt für Schritt. Und er geht mit und macht's richtig. Wir beten. Herr Jesus, da stellst du uns vor ganz schöne Herausforderungen. So wie damals Josef und Maria. Du siehst, wie schwer es uns oft fällt, dir zu vertrauen für den nächsten Schritt. Wir wüssten immer gerne alle Pläne bis zum Ende. Wir würden das gerne analysieren und durchdenken und selber gutheißen und dann erst den ersten Schritt gehen. Aber wir sehen, dass wir einfach Vertrauen brauchen auf dich. Und so kommen wir heute zu dir, zu dem, der verspricht, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist und bitten, stärke unseren Glauben. Gib uns den Mut, gerade da, wo wir noch nichts sehen, einfach auf dein Wort hin zu handeln. Gib uns den Mut, dich beim Wort zu nehmen und die Zeit und die Begeisterung dafür, auch wieder neu rauszufinden, was denn dieses Wort ist und was du schon gesagt hast. Und dann geh mit uns, Herr. Nimm du uns an der Hand und wir glauben ganz fest, dass du uns zum Ziel bringst, denn wir wissen, du bist ein Gott, der zu Ende bringt, was er angefangen hat. Da sind wir ganz dankbar dafür. Das macht uns sicher. In deiner Hand sind wir geborgen und auch wenn wir den Weg noch nicht sehen, wissen wir, du bringst uns zum Ziel, Herr. Dank sei dir dafür. Amen.